Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute hören Sie die erste Predigt einer dreiteiligen Predigtreihe um das Thema Hoffnung. Und es geht heute ganz grundsätzlich um Hoffnung. Was ist Hoffnung? Wenn drei Leute über Hoffnung reden, können sie durchaus drei verschiedene Dinge meinen. Was ist Hoffnung im christlichen Sinn? Und was hilft sie uns in unseren Lebenskrisen? Darum geht's heute. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Um Hoffnung geht es in dieser Predigtreihe, die heute beginnt. Um Hoffnung. Etwas vom Grundlegendsten, was wir haben als Menschen und als Christen. Sie kennen doch dieses Dreigestirn, das Paulus beschrieben hat. Glaube, Hoffnung und Liebe. Das bleibt für immer. Hoffnung ist so grundlegend. Aber erlauben Sie mir, liebe Gemeinde, eine Frage, gleich direkt am Anfang. Ist für Sie Hoffnung etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Ja, wir sagen, ich glaube, ganz viele Leute sagen, Hoffnung ist etwas Gutes. Aber ich sage Ihnen, Sie können sich gar nicht vorstellen, für wie viele Menschen in unserem Umfeld Hoffnung etwas Schlechtes ist. Ich will Ihnen ein paar Beispiele geben. Das ist eine überraschende Sache, aber es hat einen Hintergrund. Ich will zunächst mal, das ist jetzt nicht mein direktes Umfeld, aber ich will zunächst mal Greta Thunberg zitieren. Die war vor 5 Jahren auf diesem Wirtschaftsgipfel in Davos. Da war sie, glaube ich, 16, wenn ich es richtig weiß. Und da hat sie eine Rede gehalten. Und in dieser Rede hat sie gesagt, Erwachsene sagen immer wieder, wir sind es den jungen Leuten schuldig, ihnen Hoffnung zu geben. Aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, dass ihr in Panik geratet, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. War eine berühmte Rede, in der sie gesagt hat, ich will eure Hoffnung nicht. Und wenn wir mal in diesem Bereich bleiben, da gibt es noch eine andere Gruppe bei den Klimaaktivisten, die heißt Extinction Rebellion, kommt aus England. Und die sind aber auch in Deutschland aktiv. Und die haben das Motto, Hope dies, Action begins. Also, die Hoffnung stirbt, das Handeln beginnt. Das meinen die ernst. Und wissen Sie, wenn sich eine Gruppe die letzte Generation nennt, dann strotzt das ja auch nicht gerade so vor Hoffnung, oder? Nichts gegen Klimaaktivisten, die haben ein berechtigtes Anliegen. Über die Methoden kann man sich streiten. Aber wissen Sie, was mir heute wichtig ist, die stehen mit der Hoffnung auf Kriegsfuß. Und da sind sie nicht die Einzigen. Ein Mann hat gesagt, der ist sehr viel mit dem Flugzeug unterwegs, geschäftig, und der hat gesagt, ich will nicht hoffen, dass das Flugzeug, in dem ich gerade sitze, sicher fliegt. Ich will, dass alles dafür getan wurde, dass es sicher fliegt. Und da merken Sie, glaube ich, was das Problem ist, dass die Leute mit der Hoffnung haben. Die denken, Hoffnung ist schlecht, weil sie unweigerlich dazu führt, dass man nichts mehr tut. Handeln ist in deren Augen immer besser als Hoffnung. Das ist natürlich eine sehr einseitige Erzählung von Hoffnung. Und ich behaupte, unser christliches Verständnis von Hoffnung ist anders. Und das ist mir an drei Gedanken, an drei Punkten aufgefallen. Die möchte ich gerne heute mit Ihnen teilen. Das erste, unser christliches Verständnis von Hoffnung ist grundehrlich. Es ist uns natürlich allen lieber, dass wir unser Leben im Griff haben, dass wir so einen geregelten Tagesablauf haben. Wir wissen, was wir morgen machen. Wir wissen, wann wir morgen wieder heimkommen vom Geschäft. Und am besten einen Überblick über die ganze Woche haben. Und alle, die in der Personalabteilung arbeiten, heute sagt man Human Resources, alle, die in der Personalabteilung arbeiten, schlagen die Bewerbung eines Menschen auf und sagen, aha, ein ganz normaler Lebenslauf, also da ist jemand in die Schule gegangen, hat eine Ausbildung gemacht, hat eine Familie gegründet, ist alt geworden, hat Kinder, ist Oma und Opa geworden irgendwann und in Rente gegangen, ein ganz normaler Lebenslauf also. Es ist uns allen lieb, wenn wir wissen, was kommt. Und wir leben gesund, wir tun was dafür, damit wir gesund bleiben. Und mir persönlich ist es echt lieb, dass ich in einem Land lebe, das sicher ist und nicht in Burkina Faso zum Beispiel. Und damit das so bleibt, oder wenn es noch nicht ist, damit es so wird, gibt es viele Anbieter, bei denen ich einen Kurs machen kann, der mir hilft, mein Leben zu bewältigen und im Alltag besser klarzukommen. Da geht es um Achtsamkeit, da geht es um Stressbewältigung. Und jetzt wissen Sie, was interessant ist? Manche, ich sage nicht alle, ich sage manche, manche dieser Kursleiter und Kursleiterinnen und manche derer, die in der Lebenskunstbranche aktiv sind, haben echt ein Problem mit der Hoffnung. Die reagieren echt allergisch auf das Stichwort Hoffnung. Ich habe einem zugehört, der hat gesagt, naja, es ist doch ein Unterschied zwischen Hoffnung und Zuversicht, oder? Und er hat das so erklärt, Zuversicht ist gut, Hoffnung ist schlecht. Zuversicht bringt mich nämlich dazu, zu handeln, dass ich was mache. Und darauf kommt es doch an. Und Hoffnung bezieht sich immer auf irgendwas, was du sowieso nicht beeinflussen kannst. Weltfrieden oder sowas. Und da ist mir manchmal der Verdacht gekommen, wenn mir jemand einen Kurs verkaufen will oder ein Buch, dann passt ihm die Hoffnung echt nicht rein, weil die so ungreifbar ist. Da ist es besser, Zuversicht und du kannst was tun und ich bring dir's bei. Ich meine, niemand will sich mit etwas beschäftigen, das er sowieso nicht ändern kann. Wir machen uns oft Sorgen genau um diese Dinge, um Dinge, die wir nicht ändern können. Das ist vielleicht dann auch umsonst. Aber ich sage Ihnen, das christliche Verständnis von Hoffnung ist da viel ehrlicher. Also nicht ehrlicher als Leute, sondern ehrlicher als ein anderes Verständnis von Hoffnung. Denn wir Christen, wir geben zu, dass wir ganz vieles in unserem Leben nicht in der Hand haben. Und das ist doch die Wirklichkeit, oder? Wir geben zu, dass wir gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Ich meine, wer von uns weiß denn, ob wir in 2, 3, 4 Wochen nicht eine niederschmetternde Diagnose bekommen, die uns aus der Bahn wirft? Wer von uns kann denn garantieren, dass nicht in ein paar Wochen ein Mensch, der uns nahe steht, durch einen Unfall schwer verletzt wird oder vielleicht noch Schlimmeres? Unser Leben kann völlig aus den Fugen geraten. Das wünschen wir niemandem, keinem einzigen Menschen wünschen wir das. Das ist ganz klar. Aber es kann passieren. Und dann ist die Frage nicht mehr, was kann ich tun, welcher Kurs hilft mir, sondern dann ist die Frage, wie komme ich denn mit dieser völligen Hilflosigkeit zurecht, wenn ich merke, ich kann nichts, aber auch gar nichts dran ändern an dem, was jetzt ist. Ich kann nichts anders machen. Ich bin ohnmächtig. Wie komme ich denn damit zurecht? Und ich weiß, dass man da überhaupt dran denken kann, dass man sich damit beschäftigen kann. Da allein das braucht viel Kraft und es braucht Hoffnung. Es braucht einfach auch Ehrlichkeit, einen ehrlichen, realistischen Blick auf das Leben. Nicht wie es im Verkaufsprospekt steht, sondern wie das Leben in Wirklichkeit aussieht. Und das ist mir wichtig. Und dann kann man fragen, okay, was gibt mir jetzt noch Hoffnung? Ich weiß, ich komme jetzt gleich wieder mit dem Extrem. Aber was jetzt kommt, sage ich Ihnen, weil ich es selbst erlebt habe und weil es gerade ganz viele Leute im Dorf umtreibt. Wie ist das mit der Hoffnung? Wenn in einer Familie die Mama plötzlich tot umfällt, morgens im Bad. Wenn in einer Familie der Papa im Sterben liegt, was ist da noch Hoffnung? Was Hoffnung hier konkret heißt, will ich Ihnen nachher versuchen zu sagen. Da brauchen wir ein kleines bisschen Geduld noch. Jetzt will ich es eher mal grundsätzlich sagen. Was ist denn Hoffnung grundsätzlich da, wenn ich an so eine Situation denke? Unser christlicher Glauben hat eine ehrliche, eine realistische Sicht auf das Leben. Wir wissen als Christen, was wir alles nicht in der Hand haben, was denn alles passieren kann. Und dann sehen wir Jesus am Kreuz und sagen, Mensch, du hast die tiefsten Tiefen des Menschseins durchlebt, du hast das mitgemacht, du weißt, wie das ist. Und wenn ich selber ganz unten bin und es vielleicht selber nicht mehr glauben kann, dann hoffe ich, dass es jemand gibt, der mir sagt, hey, Jesus kennt das und Jesus versteht dich. Und ich sehe nicht nur Jesus am Kreuz, ich sehe auch das Kreuz hier ohne Jesus. Das Kreuz, das leer ist, weil Jesus auferstanden ist von den Toten. Und das sagt mir, dass Gott stärker als der Tod ist, stärker als alles. Wir Christen, wir haben Karfreitag und wir haben Ostern. Und das zusammen zeigt uns einen realistischen Blick auf das Leben und gibt uns dennoch Hoffnung. Es kommt nicht darauf an zu sagen, du kannst entweder Hoffnung haben oder im Elend sein. Das ist nicht die Alternative. Der Punkt ist, du bist im Elend und da ist trotzdem Hoffnung. Das ist der Knackpunkt. Und unser Glaube hat einfach die Kraft, dass wir uns eingestehen können, dass wir nicht arg viel in Händen haben. Er ist grundehrlich. Aber wir haben Gott und dann können wir unterscheiden zwischen dem, was wir ändern können, das packen wir am besten an und ändern es, und dem, was wir nicht ändern können. Aber damit sind wir nicht auf verlorenem Posten, sondern damit können wir uns an Gott wenden. Das ist das Erste, was mir in unserem Verständnis von Hoffnung wichtig ist. Es ist ein grundehrliches Verständnis von Hoffnung. Und jetzt das Zweite. Wenn wir Christen über Hoffnung reden, dann machen wir die Rechnung nicht ohne den Wirt, sondern wir rechnen mit Gott. Und das macht den Unterschied. Also, wenn mich jemand fragt, Herr Ross, sagen Sie mal in einem Satz, was Hoffnung ist, dann weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Ich würde es vielleicht versuchen zu sagen, Hoffnung, das ist Offensein für die Zukunft, von der ich mir was Gutes erwarte. Offensein für die Zukunft, von der ich mir was Gutes erwarte. Jetzt gibt's echt Leute, die sagen, das bringt dir doch gar nichts. Offen sein für die Zukunft. In dieser Hoffnung kommst du doch selber gar nicht drin vor, weil du nämlich nichts dazu beitragen kannst. Du hoffst auf Weltfrieden? Du hoffst darauf, dass in der Ukraine mal die Waffen schweigen? Du hoffst darauf, dass es endlich mal Frieden gibt in den Krisenherden der Welt? Oder um noch eins draufzusatteln, was die Wahrscheinlichkeit angeht, du hoffst, dass der VfB deutscher Meister wird? Dazu können wir doch nichts beitragen oder nur ganz wenig. Und dann behauptet dieser Mensch, der mir das sagt, siehst du, Hoffnung treibt dich in die Passivität. Wer hofft, tut nichts mehr. Aber ich widerspreche dieser Behauptung. Das ist nicht so. Denn wer Hoffnung so versteht, macht die Rechnung ohne Gott. Ich möchte das mal, um Ihnen zu zeigen, was ich da denke, möchte ich eine Unterscheidung machen. Bei Hoffnung kann man was unterscheiden und das ist ganz gut so, wenn man sich das bewusst macht. Also, es gibt die konkrete Hoffnung und die Grundhoffnung. Die konkrete Hoffnung bezieht sich auf eine ganz bestimmte Situation, auf einen ganz bestimmten Gegenstand oder auf irgendeine Sache. Zum Beispiel, ich hoffe auf gutes Wetter, weil ich am nächsten Sonntag eine Wanderung machen will. Zum Beispiel. Eine ganz konkrete Sache. Oder, bei den Konfis letzte Woche Mathearbeit geschrieben, morgen kriegt ihr sie raus und dann sagt ihr, ich hoffe, dass es nicht schon wieder ein Vierer wird. Bei mir hat das nie geklappt, aber trotzdem, die Hoffnung stirbt zuletzt, habe ich halt gedacht, wirst du halt Pfarrer, geht auch. Das ist die konkrete Hoffnung. Und jetzt gibt es aber diese Grundhoffnung. Und wissen Sie was? Die Grundhoffnung ist gegenstandslos. Die Grundhoffnung bezieht sich nicht auf irgendeine konkrete Sache, sondern das ist mehr so eine Haltung. Das sagt ein Mensch, ich bin eher ein hoffnungsvoller Mensch. Ich stehe morgens auf, obwohl es im Bett wärmer ist, deutlich wärmer als draußen. Ich stehe trotzdem auf, weil ich Hoffnung habe, weil ich sage, Mensch, das ist ein neuer Tag und wer weiß, vielleicht wird es ein guter Tag. Da gibt es keinen konkreten Anlass und das ist für uns Christen jetzt der Knackpunkt. Denn zu dieser Grundhoffnung haben wir wirklich allen Grund. Warum? Weil Gott da ist, weil Gott für uns ist, weil Gott Hoffnung für uns hat und weil Gott uns Hoffnung gibt. Jeremia hat mal von Gott ausgerichtet, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das hat Gott damals zu Israel als Ganzem gesagt, vor 2500 Jahren. Und ich meine, das gilt auch für uns als ganze Gemeinde. Das heißt nicht, dass es allen Einzelnen so geht. Es gibt immer Menschen, die Leid erfahren. Das wissen wir ja alle. Aber sie sind darin nicht allein und nicht verlassen, weil Gott mitgeht. Sehen Sie, unsere Grundhoffnung macht uns nicht passiv. Wenn man jetzt zum Beispiel mal diesen Nahostkonflikt anschaut, dann denkt man, Mensch, wie soll es da jemals Frieden geben? Nach menschlichem Ermessen geht da nichts. Aber allein, wenn ich für Frieden bete, tue ich was. Da macht mich meine Hoffnung gar nicht passiv, sondern aktiv. Denn ich weiß, für Gott ist das möglich. Gott kann Frieden schaffen. Gott kann Menschen, die sich hassen, wieder zueinander führen, kann Frieden und Verständnis und Versöhnung wachsen lassen. Das weiß ich und deshalb bitte ich ihn darum. Und manchmal erledigt Gott was sofort und in anderen Fällen braucht es 40 Jahre. Wir Christen haben diese Grundhoffnung als Haltung, weil wir einen Gott haben, der Hoffnung für uns hat. Weil wir einen Gott haben, der auch in hoffnungslosen Fällen was tun kann. Und weil wir als Christen die Rechnung nicht ohne den Wirt machen, sondern was die Hoffnung anbetrifft, mit Gott. Das ist der zweite Punkt, der mir wichtig ist. Und zum Schluss der dritte Punkt. In unserem christlichen Verständnis für Hoffnung, da ist diese Hoffnung sowohl ein Trost als auch eine Motivation, ein Schubs, der uns zum Handeln bringt. Ich komme mal mit Sigmund Freud, dem Psychologen kennen Sie alle, der hatte ein Problem mit dem christlichen Glauben, mit der Religion, weil er gesagt hat, eure christliche Hoffnung tröstet nicht, die vertröstet nur auf die Zukunft. Und so ganz falsch ist das nicht, was er da gesagt hat, weil tatsächlich die Kirche in der Vergangenheit echt immer wieder die Leute vertröstet hat, anstatt ihnen zu helfen, dass sie aus dem Schlamassel rauskommen oder sogar anstatt zu sagen, jetzt müssen wir mal einen Aufstand machen. Das ist bei der Befreiungstheologie in Lateinamerika jetzt anders. Aber in der Vergangenheit war das schon so. Und ja, es stimmt, christliche Hoffnung ist immer auch Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, auf die Auferstehung von den Toten. Das stimmt. Ich meine, Petrus hat am Anfang von seinem ersten Brief geschrieben, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, jetzt wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das stimmt. Aber die Auferstehungshoffnung ist nur ein Teilbereich der christlichen Hoffnung. Und es stimmt, dass die Kirche früher da wirklich das sehr eng gesehen hat und auch manchmal dabei war, die Leute zu vertrösten aufs Jenseits. Aber heute verstehen wir Christen Hoffnung viel weiter, viel breiter. Nicht nur Auferstehungshoffnung, sondern auch die Hoffnung, die uns jetzt zum Handeln bringt, weil Gott ein Gott der Hoffnung ist. Geben wir diese Hoffnung jetzt schon weiter und wir packen die Probleme der Welt jetzt schon an. Wir sagen nicht, es gibt keine Hoffnung mehr. Wir sagen auch nicht, du bist ein hoffnungsloser Fall. Und wir sagen auch nicht, in diese Welt kannst du kein Kind setzen, weil es keine Hoffnung gibt. Sondern wir haben Hoffnung für diese Welt und das motiviert uns zum Handeln. Mensch, es gibt so viel Krisen, so viel gewaltige Probleme, so viel Konflikte und Kriege und Gewalt, so viel, was uns runterzieht. Aber Gott ist ein Gott der Hoffnung und deshalb erheben wir das Haupt und sagen, ich glaube trotzdem. Trotz allem, ich habe Hoffnung, weil Gott die Hoffnung für uns nicht aufgibt. Wir müssen ja nicht die ganze Welt retten. Sie kennen den Theologen und Arzt Albert Schweitzer. Der hat mal gesagt, du kannst nicht alle Not der Welt lindern, aber du kannst einem Menschen Hoffnung geben. So, okay, also, deshalb mache ich jetzt mal die Probe aufs Exempel. Wie ist das in dieser Extremsituation, die ich vorher benannt habe, wenn die Mama plötzlich nicht mehr da ist, wenn der Papa im Sterben liegt? Was bedeutet denn Hoffnung konkret, ganz konkret? Und ich denke, sie bedeutet zweierlei, nämlich das Erste, ja, das Leben, das wir hier führen, ist nicht alles. Wir hoffen auf ein Leben nach dem Sterben, ein Leben bei Gott. Und das ist keine Vertröstung aufs Jenseits, das ist ein wertvoller Gedanke, das ist ein Trost. Aber das ist nur dann keine Vertröstung aufs Jenseits. Und das dürfen wir nur dann einem Menschen sagen, wenn wir auch das andere tun. Nämlich ganz praktisch Hoffnung in die Tat umsetzen. Es gibt in den USA einen Hoffnungsforscher, einen Wissenschaftler, der Hoffnung erforscht, einen Psychologen, das ist Jen Hellman, der ist da seit 15 Jahren dran an dem Thema und der hat gesagt, Hoffnung ist ein soziales Geschenk. Ich zitiere, eine der wichtigsten Voraussetzungen für Hoffnung ist, dass ich mich mit anderen zusammenschließen kann. Hoffnung ist nichts, was in Selbstisolation entsteht. Typischerweise entsteht Hoffnung in den Beziehungen und Verbindungen, die wir mit anderen haben. Also, wenn ein Mensch schwer krank ist, und ich rede jetzt nicht um einen Schnupfen oder sowas, ich rede davon, wenn ein Mensch schwer krank ist, dann sage ich zu diesem Menschen in der Seelsorge nicht, ich hoffe, dass es Ihnen bald besser geht. Denn manche Leute setzen das unter Druck, wenn sie denken, ich kann doch da gar nichts dazu tun, was soll ich denn machen? Wenn ein Mensch im Sterben liegt, dann bete ich irgendwann nicht mehr um ein Wunder. Wenn jemand in einer solch furchtbaren Situation ist oder drumherum steht, dabei ist, dann sagt dieser Mensch vielleicht, ich habe keine Kraft für irgendeine Hoffnung. Aber ich sage, ist okay. Ich bin da und ich hoffe. Oder ein Mensch sagt, ich kann gerade mit Gott nichts anfangen. Nichts mehr. Da ist Funkstille. Und ich sage, ist okay. Aber ich bete für dich. Unser Job ist nicht, hier Druck aufzubauen und zu sagen, so darfst du nicht reden, so darfst du nicht denken. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist es, in der Praxis umzusetzen, wie Hoffnung ganz konkret wird, wie Hoffnung zum sozialen Geschenk wird. Also ich sage, was kann ich für dich, für euch tun? Nicht reden, sondern zuhören. Es ist manchmal an der Zeit, von Hoffnung zu reden. Und in anderen Situationen ist es an der Zeit, Hoffnung konkret zu leben. Im Haushalt helfen, wenn die Waschmaschine fertig ist, die Wäsche aufhängen. Oder einkaufen gehen, um zu entlasten. Ganz praktisch Entlastung schaffen. Und so wird unsere Hoffnung konkret zu einer ganz praktischen Sache, wird zur Liebe, zur gelebten Nächstenliebe, aus unserem Glauben heraus. Und aus diesem Glauben heraus packen wir auch die globalen Probleme der Welt an, zum Beispiel auch den Klimawandel. Wir engagieren uns dort, wo wir es können. Und dann müssen wir vielleicht als Kirchengemeinde uns auch Gedanken machen, weil wissen Sie, in ein paar Jahren müssen alle kirchlichen Gebäude klimaneutral sein, auch diese Kirche hier. Und wenn Sie sagen, das geht doch nicht, du kannst ja nicht eine 900 Jahre alte Kirche klimaneutral machen, na, dann lassen Sie uns wenigstens anfangen und überlegen, was wir beitragen können und was wir tun können. Denn wir haben die Power, wir haben diese Hoffnung dazu, weil unsere Hoffnung erstens grundehrlich ist und realistisch und weil wir zweitens mit Gott rechnen in unserer Hoffnung und er ist da und hofft für uns und gibt uns Hoffnung und weil drittens unsere Hoffnung Menschen trösten kann, sie ist ein echter Trost und sie lähmt uns nicht, sondern sie motiviert uns, da zu sein und anzupacken. Das ist die Hoffnung für uns als Christen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So schreibt es Paulus am Schluss seines Römerbriefes und so sage ich es heute am Schluss. Amen.